Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 195 vom 3. Juni 2026. Immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgruppe und darin promoviert die Lea so vor sich hin. Hallo Lea, grüß dich.
Hallo.
Ich habe im Vorgespräch schon gehört, mit deinem Promotionsvorhaben geht's ordentlich voran und tollere Neuigkeiten kann es ja eigentlich gar nicht geben, oder?
Ja, so gehört sich's doch, oder? Da freuen sich alle, dass man das sagen kann, dass es nicht gerade stagniert, sondern dass man Bock hat und dass es vorangeht und man Dinge tut. Ja.
Ja.
Und es freut mich auch, endlich mit dir wieder am Mikrofon zu sitzen und dein Gesicht zu sehen und dich zu hören, Christoph.
Ja, ich habe dich auch so vermisst. Du hast ein bisschen ausgesetzt. Das ist okay. Wir sagen ja immer, das Leben macht manchmal seine eigenen Geschichten, ne? Aber du hast schon wirklich gefehlt. Ist gut, dass du wieder dabei bist und so deinen eigenen Charme mitbringst. Lea, ich finde tatsächlich, das habe ich jetzt vorab mit dir gar nicht abgecheckt, aber vielleicht kann ich dich da tatsächlich mal fragen. Weil du hast ja quasi ein Promotionsstipendium, ne? Das ist ja auch auf der Website der TU Freiberg so vermerkt, oder? Wie kommt man dazu? Wie kommt man zu so einem Stipendium?
Genau, also man muss den Stipendienantrag einreichen. Das ist so eine, 10 Seiten oder so, wo man kurz sein Thema irgendwie ein bisschen darstellt. Es ist nicht sehr konkret, also es muss nicht konkret sein, es kann konkret sein, es kann auch einen Rahmen bieten einfach so. Und da sagt man einfach, was man machen will und in welche Richtung das gehen soll. Genau, und dann kriegt man das bewilligt oder auch nicht. Das Interessante bei dem Stipendium, was ich habe, ist, dass es personengebunden war sozusagen. Also wenn ich den Antrag schreibe mit meinem Professor, dann muss auch ich das Stipendium annehmen und es kann kein anderer Studierender machen. Genau, das ist ja sonst bei manchen Stipendien nicht so.
Ein Lea-Marie-Pollock-Stipendium sozusagen. Das ist
Ja, sozusagen. Aber es ist halt auch ein bisschen schwieriger, wenn man zum Beispiel ein Projekt beantragt, kann man ja danach jemanden suchen, der diese Stelle ausfüllt zum Beispiel. Und so muss mein Prof sozusagen vorher mit mir, also wir mussten uns klar sein, dass ich das machen will. Und dann konnten wir erst den Antrag schreiben, wussten aber nicht, ob es klappt. Ist ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ja.
Aber würdest du ja sicherlich empfehlen, oder? Sonst hättest du es nicht gemacht, ein Stipendium zu beantragen.
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Das Tolle ist, dass es auf jeden Fall 4 Jahre sind. Das ist viel Zeit und viel wert auf jeden Fall. Und bei Projekten, wenn man ein gutes Projekt hat und 3 Jahre, ist es ja auch okay. Aber wenn man sich von Projekt oder zu Projekt handeln muss, das ist natürlich immer nicht so schön. Und da sind 4 Jahre wirklich, wirklich eine gute Zeit.
Mhm. Ja. Ja. Also auch mal was man in Erwägung ziehen kann. Uns hören ja auch viele Studis. Die werden ja möglicherweise irgendwann mal fertig. Und wenn es dann in Richtung Promotion geht, wäre sozusagen eine Alternative jetzt nicht auf die passende Ausschreibung zu warten, weil die kommt möglicherweise nie. Ne, wenn man jetzt sagt, so, ich habe jetzt genau eine ziemlich genaue Vorstellung, was ich machen will, wo ich das machen will, sondern im Zweifel halt zur entsprechenden Professur gehen und zusammen mit denen einen Stipendienantrag ausfüllen. Ja, so hast du es auch gemacht, ne?
Genau.
Ja. Okay, das ist schön, Lea. Das ist mal ein abwechslungsreicher Einblick sozusagen in die Frage, wie man eigentlich promovieren kann. Und du bist ja bekannt dafür, dass du ja die Sachen hier bei uns immer mal ein bisschen interdisziplinär angehst, ja. Du bist die Geoökologin von uns, das zeichnet dich aus, ja. Ich war mit dir auch schon im Gelände auf einer Weiterbildung und war sehr erstaunt, wie viel du über Pflanzen weißt. Und dein jüngster Erguss ist sozusagen, dass du fernab jeder Aufnahme zu mir gesagt hast, Christoph, du hattest zwar mal einen Kleingarten und wusstest, dass da die Außenheckenhöhe maximal 1,40 sein darf, aber ich weiß viel mehr über Hecken als du, hast du zu mir gesagt. Und das kannst du jetzt unter Beweis stellen, Lea. Ich freue mich auf dein Thema.
Gute Einleitung, Christoph. Gute Einleitung. Eigentlich wollte ich dich als erstes nämlich fragen, was dir so auffällt, weil du ja durch die Arbeit sehr viel unterwegs bist, so durch Deutschland, was dir so auffällt, wenn du durch die Agrarlandschaft fährst, was dir für Unterschiede auffallen in diesen Landschaftselementen und solchen Sachen. Genau, und da kannst du dir auch trotzdem beantworten gerne die Frage?
Ja, weil ich es neulich tatsächlich, es geht natürlich in die Richtung Hecken, aber was mir auffällt, dass zum Beispiel hier in unseren Breiten, du sitzt ja in der Nähe von Leipzig, ich sitze in Leipzig, dass da die Hecken überwiegend fehlen. Wo sie nicht fehlen, meines Erachtens nach sind eben so in Mittelgebirgsregionen, in Mittelgebirgsvorländern, ja, wo eben das Relief auch ein bisschen erhabener wird. Und das haben wir erst neulich im Gelände diskutiert. Da hat eine Kollegin auch, warum ist denn hier mitten auf dem Ackerschlag eine Hecke? Sag, ja, das ist möglicherweise Erosionsschutzhecke. Ne? Also da kommt dann irgendwann der Erosionsschutz mit rein. Und das würde mir dazu einfallen.
Ja, genau. Darauf wollte ich auch hinaus, dass also Hecken bei uns ja gar nicht so ein Landschaftselement mehr sind und das ja früher wesentlich anders war. Und Hecken ja wirklich schon seit Jahrhunderten eigentlich eine wichtige Funktion in der Landschaft erfüllen. Wie du schon gerade angesprochen hast, sie bieten Erosionsschutz, sie brechen den Wind. Aber die hatten früher natürlich auch noch andere Funktionen. Zum Beispiel haben sie Holz geliefert, wenn du Bäume in den Hecken hattest. Oder es gab sozusagen, waren sie wie Viehzäune, also um die Fläche, die als Weide genutzt wurde, drumherum, damit halt irgendwie die Schafe oder die Kühe nicht ausbüchsen, weil da gab es ja noch keine Stromzäune, wenn man jetzt länger zurückgeht. Genau. Und natürlich auch als Markierung für so Eigentumsgrenzen, weil früher sind wir nicht mit der Drohne losgeflogen oder irgendjemand mit dem Flugzeug hat gesagt, oh, hier, also hier ist meine Eigentumsgrenze und wir haben die eingemessen und wir können das alles nachvollziehen, sondern da musste man sich ja irgendwas Optisches überlegen sozusagen. Genau. Und heute soll es halt sozusagen um Hecken gehen. Hecken in unseren wunderbaren Agrarlandschaften. Ja. Und wie du schon gesagt hast, es sind heute wesentlich weniger, die fallen nicht mehr so auf. Und deswegen wollen wir heute da mal drüber reden, wo denn eigentlich die Hecken hin sind. Und ja, darum geht's. Hecken, vielleicht noch vorweg, haben natürlich eine wichtige Funktion erstens für die Ökosystemleistungen, aber auch natürlich zur Kohlenstoffspeicherung. Und deswegen machen wir heute was mit Boden und nicht nur mit Pflanzen.
Du kannst dir vorstellen, dass mich das froh macht. Tatsächlich, ich bin bekannt als jemand, der den Boden sehr liebt, die Pflanzen auch, aber der keinen so rechten Zugang zu letzteren hat.
Genau, wir widmen uns dem Boden unter den Hecken sozusagen.
Ach, schön, Gott sei Dank.
Ja, damit du auch dabei bist und nicht abschaltest.
Sehr, 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 sehr schön, das freut mich.
Genau, also die Studie kommt dieses Jahr aus Belgien. Dieses Mal sozusagen. Sie ist schon aus 2021, deswegen ist dieses Jahr falsch. Genau, also dort wurden zwischen 1950 und 1980 massiv sozusagen Hecken entfernt durch so eine Landkonsolidierung, also wie eine Flurbereinigung nennt man das. Also da wurden sozusagen die Grundstücke zusammengelegt und die Hecken weggemacht, damit halt praktisch besser und effizienter Ackerbau betrieben werden kann. Äquivalent, könnte man sagen, gab es in Deutschland auf jeden Fall auch.
Ihr habt alle sicherlich mal den tollen Film Der Soldat James Ryan geguckt. Ne? So, wo es darum geht, dass amerikanische Soldaten ihre Füße auf französischen Boden legen. Und was ist da immer das nächste Hindernis? Da kommt dann irgendein Panzer durch eine Hecke. Sie müssen von diesem Feld zu jenem Feld, dazwischen Haufen Hecken. Das weiß ich tatsächlich auch noch in den letzten Resten meiner grauen Substanz, dass halt früher sozusagen in ganz Europa viel mehr Hecke war. Es ist komisch, das so auszudrücken, aber es scheint so gewesen zu sein, ne? Und auch in Belgien sozusagen.
Ja, genau. Und jetzt heißt ja die Folge Spuk auf dem Feld. Jetzt kommen natürlich die Geister ins Spiel und jetzt spukt es. Und was sind jetzt die Geister? Es geht um Geisterhecken. Was stellst du dir darunter vor, Christoph?
Na, eine Geisterhecke ist für mich tot. Sie ist irgendwie nicht mehr am Leben. Und ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist sie noch da und sieht aber aus wie so ein Gerippe und dürrt so vor sich hin. Oder sie ist ganz weg und man stellt sie sich nur noch vor, so als geisterhafte Erscheinung. Stimmt das? Geht das in die richtige Richtung?
Es geht in die richtige Richtung. Dein zweiter Punkt war auf jeden Fall das, was sich die Autoren darunter vorstellen, nämlich dass Geisterhecken sind einfach Hecken, die mal existiert haben. Und sozusagen, man erkennt sie noch in der Landschaft, wo ihre ursprüngliche Position war, aber die Bäume und die Sträucher sind nicht mehr vorhanden. Sondern wir wissen nur, okay, da war mal eine Hecke. So, und wie gesagt, wir sind in Belgien, in einer kleinen Gemeinde. Oh, Turnhout oder so spricht sie sich aus. Ich bin mir mal nicht so sicher, wie man in Belgien Begriffe ausspricht. Genau. Gemäßigte Klimazone können wir uns alle vorstellen, relativ viele Sandböden. So. Und dann habe ich gesagt, 1950 bis 1980 wurden da diese Hecken alle weggenommen im Zuge von so einer Flurbereinigung. Und da hatten wir ja dann um 1960 noch um die 180 Kilometer Hecke. Und dann, wenn wir heute 2016 haben sie geguckt, gucken, hatten sie noch 54 Kilometer Hecke. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Und wenn man sich das jetzt nicht so gut vorstellen kann, dann kannst du nochmal auf die Abbildung 4 gucken, wenn du möchtest. Da ist eine Karte drinne. Da siehst du einmal die weißlicheren, gräulichen Linien. Das sind sozusagen die Hecken, die es früher alle gab. Und dann gibt es die schwarzen Linien. Das sind die Hecken, die heute noch existieren. Und es ist wirklich sehr, sehr viele Hecken weniger.
Ja. Früher war mehr Hecke, kann ich sagen. Das ist ja eindeutig zu sehen.
Hast du aus dem Film schon richtig vermutet und sozusagen richtig zusammengefasst. Ja, das ist halt das, wo wir sie untersuchen wollen. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich irgendwas über Kohlenstoff noch erzählt. Jetzt waren wir bei Geisterhecken und jetzt sind wir bei Hecken. Was hat das jetzt mit Kohlenstoff zu tun? Kohlenstoff speichert sich natürlich im Boden. Und jetzt ist die Frage, unterscheidet sich das eigentlich zwischen diesen Hecken, die noch existieren, und zwischen den Geisterhecken? Und da haben sie sich drei konkrete Fragestellungen sozusagen ausgesucht. Einmal haben sie geguckt, ob welchen Einfluss diese Hecken auf den Soil Organic Carbon haben, also auf die Konzentration und auf die Vorräte. Dann haben sie geguckt, wie sich das Ganze hin zum Feld verhält. Also haben sie einen Transekt gelegt und haben gesagt, hat das eigentlich einen Einfluss, wenn ich eine Hecke habe, dass zum Beispiel 30 Meter auf dem Feld wir mehr Kohlenstoff gespeichert haben im Boden? Und können wir diesen Effekt vielleicht sehen, wenn es den gibt, auch wenn die Hecken mal da waren und jetzt sozusagen weg, also Geisterhecken sind? Und dann haben sie sich angeguckt, wie viel Kohlenstoff speichern eigentlich diese Hecken und wie viel ist eigentlich durch diese Entfernung der Hecken verloren gegangen? Und das sind ja wirklich relevante Fragen, wenn man sich im Zuge des Klimawandels ja anguckt, dass wir sagen, dass die Böden ein wichtiger Speicher sind von Kohlenstoff. Und dann sind natürlich Heckenstrukturen wichtige Elemente dafür in der Agrarlandschaft. Also könnten sie sein, ohne zu spoilern. Ja. Bist du erstmal dabei, Christoph?
Ich bin dabei, auf jeden Fall. Was mich jetzt halt natürlich interessiert, sind halt diese möglichen Zusammenhänge. Also kommen wir sicherlich später noch drauf bei der Diskussion. Aber ich kann mich erinnern, ich habe im Studium mal eine Hausarbeit verfasst über Agroforstsysteme, wo ja Hecken dann möglicherweise auch eine Rolle spielen können. Und da gab es ganz tolle Studien auch zur, ja, keine Ahnung, zum Thema Windgeschwindigkeiten, zum Beispiel Windturbulenzen. Und das ist so mein erster Gedanke jetzt an der Stelle, dass ich mir natürlich schon denke, so abgestorbenes Pflanzenmaterial und so, das wird dann möglicherweise auch irgendwo hingeweht und stoppt an der Hecke, also ist vielleicht an der Hecken, am Heckenfuß so die Konzentration von abgestorbenem Pflanzenmaterial am höchsten. Das sind spannende Fragestellungen und ich bin sehr gespannt, was wir rauskriegen. Also ich fasse nochmal zusammen, sie haben quasi den organischen Bodenkohlenstoff bestimmt, in Konzentrationsform und auch in den Vorräten. Sie haben Transekt gelegt, quasi von Bestandshecken hin zur Feldmitte, sage ich mal. So, ne?
Genau, also das können wir nochmal besprechen, jetzt gleich in den Methoden genauer, wie sie es gemacht
und,
haben.
Und das Dritte war quasi die Effekte der entfernten, nicht mehr vorhandenen Hecken. Ne? Was hat sich dann vom Zustand damals bis heute verändert? Ne? Das sind die drei großen Fragestellungen, die da aufgeworfen wurden. Ja.
Genau. Und das Stichwort, was du gesagt hast, Agroforstsysteme, ist natürlich das, wo wir uns jetzt sozusagen befinden bei Hecken und ob sie vorhanden sind oder nicht. Ja, und man kann das Ganze ja sozusagen noch unter dem Legacy-Effekt zusammenbringen. Das hast du ja letztens in der Folge auch erwähnt mit Katrin, da habt ihr auch über die Legacy gesprochen. Ist jetzt sozusagen die Frage, erinnert sich der Boden daran, dass mal da eine Hecke war? Oder sehen wir das? Ja, um das halt an vielleicht nochmal aufzugreifen. Christoph nickt ganz grinsend.
Ja, Legacy,
sehr schön.
Genau. Ich bin Legacy, habe ich damals gesagt. Ne? Hier gibt es nichts, keine andere Legacy neben mir. Ja, aber natürlich ist das auch wichtig, ja.
Genau. Ja, also das haben wir auf jeden Fall. Dann ist ja die Frage, wie haben Sie sozusagen noch, woher wissen die überhaupt, dass es diese Hecken gab? Und da haben sie eine topografische Karte als Grundlage genommen. Vom Zeitraum 1960 bis 67 geht die und die haben sie als Referenzkarte genommen. Und aus der haben sie sozusagen die Hecken rauskartiert, wie man das so schön macht im GIS, und haben das sozusagen als Referenz genommen. Und es ist auch wichtig, wir sind erst ab 1960. Also die Karte hat alles, was früher passiert ist, sozusagen nicht dabei. Genau. Das. Und was kannst du dir noch vorstellen, was es zum Beispiel als Problem gibt, wenn man nur vergleicht Geisterhecke zu jetzt aktuellen Hecken?
Na, es kann ja im Zwischenzeitraum auch Hecken gegeben haben, die dann möglicherweise auch entfernt wurden. Und das sind dann Effekte, die man nicht auf dem Schirm hat. Ja? Also zwischen
das auf jeden
Feldmitte
Fall.
Und aktuell bestehenden Hecken noch eine Hecke hatte, ist halt blöd, ne? Mhm.
Ja, also da haben sie drauf geachtet sozusagen, dass die dann weg war und für immer weg ist. Und dann wollten sie noch diesen Effekt von den Bäumen und einem bloßen Randeffekt, also dass da zum Beispiel nicht ganz so gut gepflügt werden kann oder solche Sachen, trennen. Und haben noch Gras dazu genommen, Grasland sozusagen, und haben geguckt, okay, unterscheidet sich eigentlich die Wiese, wenn wir so einen Feldstreifen haben, wirklich von der Hecke? Also können wir das wirklich darauf zurückführen, dass es mit dieser Heckenstruktur zusammenhängt? Sozusagen haben wir jetzt Geisterhecken, Hecken und einen Grasrandstreifen. So, mit diesen drei Sachen haben sie angefangen und die Sachen haben sie probiert auf demselben Boden zu untersuchen und natürlich in denselben Kulturen. Und das Ganze nebeneinander. Also sie haben sich Felder gesucht, wo wir sowohl eine Hecke, eine Geisterhecke und eine Grasstruktur haben. Das hat natürlich nicht überall geklappt, das muss man sagen. Deswegen gibt es auch manche Sachen, die eingeflossen sind, wo nur eine Hecke und eine Geisterhecke vorhanden war. Aber sie haben das sozusagen in 6 Standorten, die sie hatten, haben sie es hingekriegt und in 4 hat es nicht gepasst. Aber nicht schlecht, würde man sagen. Genau. Dann der Punkt, nicht jede Hecke ist eine Hecke, deswegen haben sie auch gesagt, okay, wir haben so ein paar Hauptbaumarten, wir hatten so Birke, wir hatten eine Stieleiche, wir haben Kirschen und wir hatten Saalweide. Und sie haben probiert, da so eine einheitliche Mischung zu finden sozusagen, dass nicht nur Kiefer oder wäre natürlich am optimalsten, funktioniert aber nicht. Aber sie haben sozusagen, okay, wir wissen, dass die Baumarten einen Einfluss haben kann, deswegen gucken wir uns das mit an, wir haben es mit aufgeschrieben und wir haben es vermerkt. So. Jetzt alle, die ein bisschen was mit Landwirtschaft am Hub haben, sagen noch, oh, die Bodenbearbeitung auf dem Feld natürlich und was da angepflanzt wird, kann einen Einfluss haben. Also haben sie was genommen, was hauptsächlich Mais hatte als Anbau, so 77%, und was konventionell bearbeitet wurde. Um sozusagen diese Effekte auch auszuschließen aus dem Datensatz, muss man sagen, gut, vorneweg mitgedacht, top. Jetzt kannst du auf die Figur 1 gehen, wenn du möchtest. Ich finde sie sehr gut. Du kannst ja mal sie dir angucken und überlegen, was wir da geben können. Oder du machst es am Ende, wenn du die anderen gesehen hast. Aber ich finde sie zur Erklärung, wie sie gemessen haben, echt ganz nett. Also du siehst links sozusagen einmal eine Grafik für die Hecke, für die Geisterhecken und für das Grünland untereinander. Und dann sieht man sozusagen von oben drauf geguckt auf das Feld, wann sie wo eine Probe genommen haben, in welchen Abständen. Und durch die Farbe ist gekennzeichnet, was davon eine Probe genommen wurde.
Ja, das ist eingängig, würde ich sagen. Also inmitten der Hecke bzw. Geisterhecke bzw. Grasstreifen 2, 5, 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter entfernt. Und dann haben wir jetzt noch die verschiedenen Farben. Und das wirst du mir sagen, was
genau
das ist.
Ja, also man sieht sozusagen, dass sie pro Variante, also Hecke, Geisterhecke, Grünland, haben sie 3 Transekte gelegt, von der Mitte von der Hecke sozusagen bis nach außen, also 0, 2, wie du gesagt hast, bis ins Feld rein. Das sind Ganze sind dann 6 Positionen sozusagen. Und sie haben immer an jedem Punkt, den es sozusagen gibt, eine Mischprobe aus 3 verschiedenen Bodenproben genommen im Flughorizont oben. AP oder
Polyemisch. Ja,
genau, der war ungefähr von 0 bis 23 Zentimeter Tiefe, haben sie so gesagt. Und dort haben sie immer sozusagen Mischproben draus gemacht. Dann gab es noch Proben, wo sie die Lagerungsdichte erfassen wollten. Das sind die gelben Punkte. Das haben sie immer an 4 Punkten gemacht und nicht an allen, weil das so aufwendig war. Das haben sie mit einem Kopecki-Ring gemacht. Also es ist einfach ein Bodenstechzylinder, der halt das ein definiertes Volumen hat und eingeschlagen wird und damit hat man eine volumengetreue Probe. Ich habe den Begriff vorher nicht gehört, aber ich, Bodenstechzylinder halt, ne? Ja. So, das haben wir. Und dann haben sie natürlich noch eine Bodenprofilansprache gemacht, bis 1 Meter Tiefe, damit sie halt wissen, auf welchen Böden sie da war und ob die alle sich ähnlich waren. So, jetzt haben wir natürlich viele Standorte, viele Proben. Wir haben um die 468 Mischproben, haben sie gesagt, um die 150 lagerungsdichte Proben und 52 Profile. Also schon eine richtig gute Hausnummer, würde ich einfach mal sagen. Ja. Kannst du mir folgen, Christoph? Müssen wir noch was klären?
Bis hierhin ist es eingängig erstaunlich tatsächlich, wie viel Messungen man bei Geisterhecken, Hecken und Grasland machen kann. Das ist immer wieder schön. Aber es wird ja sicherlich dienlich sein, um tatsächlich auch einen Datensatz zu generieren, der dann einzelne Hypothesen gut beantwortet. Ja? Das soll ja am Ende bei rauskommen.
Ich habe am Anfang erst gedacht, sie haben nur 10 verschiedene Flächen irgendwie, das könnte ja ganz schön wenig sein. Aber dadurch, dass sie halt wirklich 3 Transekte haben und dadurch wirklich viele Proben auch nochmal, glaube ich, es ist echt eine gute Studie. Genau. Wollen wir noch einmal kurz klären, was die Lagerungsdichte ist? Das weißt du, kannst du bestimmt kurz noch einrufen, damit alle das wieder auf dem
Schirm haben. Genau, also die Lagerungsdichte, hatten wir ja schon gesagt, bezieht sich auf ein definiertes Volumen. Ne? Dichte allgemein ist Masse pro Volumeneinheit. Und bei der Lagerungsdichte ist es halt wirklich diese Trockenmasse des Bodens auf ein definiertes Volumen. Ja? Das heißt, man kann sich vorstellen, letztlich wie viele Bodenpartikel, wie viel Feststoff drängt sich auf ein Volumen. Und da kommt dann ein bestimmter Wert raus. Wenn man jetzt aus der Hüfte schießen will, in Gramm pro Kubikzentimeter, eine hohe Lagerungsdichte fängt so bei 1,6 Gramm pro Kubikzentimeter an. Das sind verdichtete Böden und locker fluffig sind sie so bei 1,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Ja, dazwischen ist alles möglich. In diesem Bereich irgendwo müssten dann auch diese Ergebnisse liegen.
Sehr gut, sehr gut. So, dann haben wir jetzt Proben. Jetzt ist natürlich die Frage, was wurde danach mitgemacht? Vielleicht noch als kurzer Abriss. Sie haben natürlich im Labor, haben sie den Kohlenstoffgehalt bestimmt. Erst getrocknet, dann gesiemt. Dann haben sie das in so einen CNS-Elementanalyse gemacht, mit einem Vario-Macro-Cube, falls irgendjemandem das was sagt. Christoph lächelt, gibt's relativ häufig, ist
genau
ein gutes Instrument.
Klopfst du alles rein, das wird so lange erhitzt, bis eben die flüchtigen Gasverbindungen rausdampfen und darüber kann man dann bestimmte Elemente, also CNS, Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel zum Beispiel, aber sicherlich auch noch weitere, außer Phosphor. Phosphor geht damit nicht, aber gut detektieren, ja.
Genau, das haben sie genutzt. Relatives Standardverfahren, würde ich mal behaupten. Ja, wie haben sie den Vorrat berechnet? Das haben sie natürlich aus dem Kohlenstoff genommen, in Prozent. Und das multipliziert mit der Lagerungsdichte und das multipliziert mit der Tiefe ihres Volumens sozusagen, wo sie die Bodenproben genommen haben. Also 23 Zentimeter sind 0,23 Meter. Genau, so haben sie den Vorrat berechnet. Ja. Damit haben wir, glaube ich, alles. Statistisch ausgewertet haben sie das natürlich. Und dann haben sie noch so ein Linear Mixed Effect Model genommen, um sozusagen die Effekte rauszubekommen, wenn das Ganze, wenn sie das Transekt betrachten, ist, glaube ich, in Ordnung so. Deswegen marschieren wir jetzt zu den Ergebnissen. Also, Abbildung 2, Christoph.
Schau ich gerade. Nee, warte mal, Abbildung 1 sind die Fotos und Abbildung 2 sind quasi die Boxplots, ne?
Genau, einfach ganz standardisierte Boxplots. Wir haben 3 Reihen an Boxplots, A, B, C. Genau, und das Ganze ist einmal links, der Mitte des Feldrandes die Probe, also 0. Und das andere ist bei 20 Metern sozusagen, also auf dem Feld, immer den Vergleich. Und wir haben 3 verschiedene Grüntöne, dunkelgrün, dann so mittelgrün ist diese Geisterhecke, hellgrün ist sozusagen die Wiese. Und wir haben die Kohlenstoffkonzentration, wir haben die Lagerungsdichte und wir haben den Kohlenstoffspeicher oder Vorrat. Ja, was erkennst du und was siehst du, was dir gleich ins Auge bringt?
Ja, warte mal, da muss ich erstmal raus. Da sind wir wieder bei Darstellung. Sage ich dann nachher was zu. Das gibt auf jeden Fall Abzüge in der Dotterreichskala. Aber, okay. wenn wir jetzt mal raus. Okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf diesen Mittelpunkt, hattest du gesagt, ne? Der jeweiligen Streifen, also Hecke, Geisterhecke oder Grünstreifen sozusagen. Ja. Okay. Da, was ich dort sehe auf jeden Fall, ist, dass bei den Bestandshecken, also es sind alle Werteverteilungen unterscheiden sich nicht statistisch signifikant voneinander. Das würde ich mal behaupten. Das ist ja durch diese drei Sterne quasi gekennzeichnet. Aber was ich sehe, sind Unterschiede in den Werteverteilungen. Durch die Boxplots kann man das ja relativ gut.
Sie haben gesagt, dass es ein signifikanter Unterschied ist.
Ach so. Ah ja, okay, dann ist das quasi durch diese eckige Klammer da in die Signifikanz. Hm?
Ja, genau, die eckigen Klammern sagen, es ist ein Unterschied und sie nehmen die Mittelwerte. Mhm.
Ja gut, dann sieht man eindeutig, dass die Bestandshecken, ne, das ist ja dieses He, also dieses Dunkelgrün, ne, sich vom Mittel- und Hellgrün am deutlichsten unterscheidet, und zwar halt in Mitte der jeweiligen Streifen, ne? Also man kann sagen, die Konzentration des organischen Bodenkohlenstoffs, die Lagerungsdichte und der Kohlenstoffvorrat ist dann nach ihrer Interpretation signifikant erhöht eben inmitten der Bestandshecken im Vergleich zu den Geisterhecken und auch im Vergleich zu den Grünlandstreifen. So, das ist mal der erste Befund. Das sticht auch, glaube ich, am deutlichsten heraus.
Ja, auf jeden Fall.
Eine zweite Sache, die mir sofort auffällt, ist eben, dass bei der weiteren Boxplot-Reihe, also in Abstand von 20 Metern von diesen Randstreifen, diese Unterschiede zwischen diesen drei Vegetationsformen, will ich es mal nennen, nicht mehr so deutlich sichtbar sind. Also da es gibt wohl einen statistisch signifikanten Unterschied bei den Kohlenstoffvorräten, wenn ich das hier richtig sehe. Aber der würde mir jetzt nicht ins Auge fallen, wenn ich mir den Boxplot angucke. Mhm.
Ja, genau. Also wir sehen, wie du es richtig gesagt hast, sozusagen, dass die Hecken immer herausstechen. Wenn wir uns das jetzt sozusagen nochmal angucken, beim Feldgrand, hast du schon gesagt, die Hecken haben wesentlich mehr höhere Kohlenstoffkonzentration, um die 3%, und die anderen sind wesentlich schwächer. Bei irgendwas um die 2%, würde ich sagen. Genau. Und das ist auf dem Feld, sind die ähnlich der Hecken, also das, was eine Geisterhecke ist und was ein Grünland ist, ne? Also das, was bei 20 Meter auf dem Feld ist, ist noch müh geringer, sieht man in den Mittelwerten. Aber es ist tendenziell schon relativ ähnlich. Das ist vielleicht noch wichtig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen in die Interpretation rein. Bei den Kohlenstoff, warum ist die Lagerungsdichte denn dabei? Also warum denken wir, ist das ein guter Indikator für den Kohlenstoff, nochmal das mit anzugucken, und warum ist das so wichtig?
Spannend. Ich habe zum Beispiel eine niedrige Lagerungsdichte dann, wenn eine hohe Durchwurzelung da ist. Ja, also ein Boden ist gut durchwurzelt, der Vortrieb der Wurzeln lockert den Boden sozusagen auf. Das ist ja auch ein Effekt, den man ganz deutlich bei den Bestandshecken sieht. Sticht sehr gut ins Auge. Das heißt, da haben wir teilweise ja wirklich extrem niedrige Lagerungsdichten, die ich fast gar nicht glauben kann. Also da müsste man, es sei denn, es ist viel Kohlenstoff drin. Also ja. 0, ja.
Es ist eine, genau. Es ist eine breite Streuung, wie du schon sagst, irgendwas um die 600, aber der Median liegt bei 1100 Kilogramm pro Kubikzentimeter, also wirklich gering. Und sie führen das auch, also sie sagen auch, die Lagerungsdichte ist relevant, einfach weil, wie du gesagt hast, mit einer Durchwurzelung und mit wenig Verdichtung hat man halt mehr Poren sozusagen. Und sie sagen halt, dass wenn ein größerer Porenraum vorhanden ist und der Boden lockerer ist, dass der Kohlenstoff besser angelagert werden kann. Und da sieht man auch das, was du vorhin geschrieben hast, dass halt die Geisterhecken eine höhere Lagerungsdichte haben als das Grünland. Und die Hecken, die noch existieren. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass halt in dem Grünland noch eine Verwurzelung stattfindet sozusagen. Und sie führen es auch darauf zurück, dass wenn die Hecken weggemacht wurden sozusagen, dass dort Bodenbearbeitung stattgefunden hat und das Ganze einmal verdichtet wurde. Also da musste ja mal ein Bagger drüber fahren, da musste alles mögliche landwirtschaftliche Gerät drüber fahren, um da die Bäume rauszuziehen und alles wegzumachen. Und dass es sozusagen dort eine Verdichtung gab, die man immer noch sieht und die sich sozusagen immer noch in den Lagerungsdichten widerspiegelt, weshalb die dort erhöht sind.
Ja, kaufe ich. Das ist ja manchmal auch so in der ackerwirtschaftlichen Praxis sozusagen, dass du manchmal auch Zuwegungen brauchst, ne? Also es ist dann oft die Frage, wie kommst du auf diesen Acker? Und da ist es ja auch nicht auszuschließen, dass in der Vergangenheit quasi gesagt, haben die gesagt, der Mensch, hier, das ist doch so eine blöde Hecke, lass doch die Hecke wegmachen und dann fahren wir ein paar Jahre mit dem Trecker quasi über diese Fläche aufs Feld. Das ist dann wieder verworfen worden. Mittlerweile sieht man davon nichts mehr, weiß davon nichts mehr, aber diese Verdichtung im Unterboden ist dann möglicherweise aber immer noch da. Ja, so, oder? Nee, es ist ja alles in der Pflugsohle, ne? Aber diese, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen mal besprochen, dass quasi diese Recovery, also die Erholung von Böden nach schadhafter Verdichtung mitunter gar nicht so schnell vonstatten geht. Also nicht die strukturelle Erholung, aber die funktionelle geht sehr schnell, ja. Und deswegen sieht man da möglicherweise in den Messwerten wieder solche Tendenzen. Ja, okay, kaufe ich.
Genau. Dann gucken wir uns nochmal die Kohlenstoffspeicher an oder Vorrat. In Megagramm Kohlenstoff pro Hektar. Genau, MGC durch HA. Da hast du auch gesagt, dass es sozusagen die Hecken wieder den meisten Kohlenstoff haben, ungefähr mit 81,7 Megagramm Kohlenstoff pro Hektar. Die Geisterhecken haben irgendwas um die 57 und die Grasrandstreifen um die 56. Somit haben jetzt alle Hörer auch eine Vorstellung von den Zahlen. Und was ist interessant an den Zahlen, dass die Hecke ja ungefähr eigentlich fast doppelt so viel Kohlenstoff speichert wie die Grasrandstreifen. Man würde jetzt sagen, oh, beides Vegetation kann ja gar nicht so unterschiedlich sein, aber ist es doch offensichtlich. Und die ganzen Effekte, die wir jetzt sozusagen beschrieben haben, sind eigentlich relativ auf ähnliche Ursachen zurückzuführen. Also bei den Hecken kommt es zu einem höheren organischen Eintrag, einfach dadurch, dass dort Bäume und Sträucher stehen, die Laub und Früchte und Samen abwerfen, die Feinwurzeln haben. Wo dann auch sozusagen irgendwie, wenn der Bauer mal was schneidet und da irgendwas hinschmeißt noch, was halt alles als Kohlenstoff in den Boden gehen kann und sozusagen gespeichert wird. Und das haben wir bei den Geisterhecken sozusagen, hatten wir das mal, aber wir sehen das nicht mehr in den Daten. Also der Kohlenstoff ist sozusagen flöten gegangen. Und in den Grünländern ist es nicht so stark vorhanden. Also es findet nicht so dolle statt, weil der Eintrag nicht so hoch ist.
Ja, und dann hat vermutlich auch solche Sammlungseffekte, ne? Also Windturbulenzen, genau. Ja, und diese Streu auch von den Feldfrüchten beispielsweise nach der Ernte, die fängt sich dann einfach, glaube ich, besser in so einer Hecke ab und wird dann von den Bodenorganismen auch eingearbeitet in den Boden, als das halt im Offenland der Fall ist. Wo soll die da stoppen? Ja, da fliegt einfach immer weiter.
Genau, sehr richtig. Das haben sie auch als Grund gesagt sozusagen. Und natürlich schaffen die Hecken ein anderes Mikroklima. Also es ist kühler, es ist feuchter unter dem Kronendach, vor allen Dingen im Sommer. Und dadurch ist die Mineralisation ein bisschen langsamer. Ja, das Bodengefüge hatten wir schon angesprochen. Da kann halt besser Kohlenstoff gelagert werden, wenn wir eine niedrigere Lagerungsdichte haben. Genau. So, und warum verschwindet jetzt der Kohlenstoff sozusagen nach der Rodung? Es ist ja eigentlich der gegenteilige Effekt sozusagen. Also zum einen die maschinelle Verdichtung, was wir gesagt haben, was sich in den Lagerungsdichten widerspiegelt. Und zum anderen natürlich auch, dass dadurch, dass es jetzt gepflügt wird und mit bearbeitet wird, dass es sozusagen viel Sauerstoff eingetragen wird, das viel mineralisieren kann, dass es sozusagen zu einer Degradation kommt und dieser Kohlenstoffspeicher eigentlich wieder verbraucht wird und rausgeht. Und natürlich auch das, was du sagst, dass dieser Windschutz nicht mehr da ist und dass dieser Input von der Streu, die durch die Bäume kommt oder durch das Angewehte, ist auch nicht mehr vorhanden. So. Und was natürlich bei allen drei Sachen auch relevant ist, ist, was ich gesagt habe, wir sind auf sandigen Böden. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob man in tonigen Böden ist und viel, viel Möglichkeiten da sind, im Boden überhaupt diesen Kohlenstoff zu halten. Und in den sandigen Böden ist Kohlenstoff sowieso schon labiler. Und es kann weniger gebunden werden oder nicht so fest, wie man das jetzt auch nimmt. Ja, und deswegen sieht man auch schon, nach diesen 24 bis 59 Jahren, wo diese Hecken jetzt weg sind, diese Geister, und jetzt Geisterhecken vorherrschen, dass der einfach verflüchtig ist vielleicht falsch gesagt, aber er tritt aus sozusagen. Er ist nicht mehr gespeichert im Boden, sondern geht in die Atmosphäre über.
Ja, und zwar innerhalb kürzester Zeit, ne? 24 bis 59 Jahre sind jetzt in geologischen Zeiträumen nicht mal ein Wimpernschlag, ja? Und so schnell geht das dann vonstatten. Da braucht man sich gar nicht wundern, dass der Klimawandel immer mehr Fahrt aufnimmt, weil das ganz kurzfristige Prozesse sind.
Ja, damit haben wir jetzt auch Forschungsfrage 1 sozusagen den Einfluss von den Geisterhecken auf die Kohlenstoffkonzentration und den Vorrat einmal besprochen und können es einmal geistig abhaken. Wichtig ist natürlich, uns zu merken, es geht super schnell und obwohl wir mal Hecken hatten und mal Kohlenstoff gespeichert haben, ist der natürlich schwuppdiwupp auch wieder weg. Das bedeutet, wenn wir eine Hecke haben, müssen wir die auch erhalten. So. Ah, wer so sagt? Naja. Kommen wir zur... Gibt's so einen dummen Spruch?
Ja, ja, ja. Kennst aber ich bin mir sehr sicher, dass du weiter weißt.
Genau. Kommen wir zur Forschungsfrage 2, wo wir vorhin gesagt haben, dass dafür ja diese Transekte angelegt wurden, um zu gucken, wie weit hat eine Hecke oder diese Geisterhecken einen Effekt in der Kohlenstoffspeicherung bis hin auf den Acker sozusagen. Also gibt es sozusagen räumliche Muster entlang des Transektes bis in die Feldmitte. Und dafür haben sie dieses Linear Mix Effect Model benutzt. Und man sieht halt ganz, also haben sie auch wieder eine Abbildung gemacht. Ich weiß nicht, ob du glücklich mit der bist. Also du kannst sie dir mal angucken und dann können wir am Ende ein Urteil fällen. Ich glaube, die Aussage kommt schon rüber. Also es ist wieder aufgeteilt sozusagen die Kohlenstoffkonzentration in Prozent. Unten sind die Transektmeter sozusagen. Und man hat wieder die Hecke in dunkelgrün, die Geisterhecke in mittelgrün und das Grünland in hellgrün. Genau. Was interessant ist, ist natürlich, dass es eine logarithmische X-Achse ist. Das würde ich gleich einmal betonen wollen hier, weil der Abstand, den du optisch siehst zwischen 0 und 3, ist ein anderer als zwischen 3 und 10. Obwohl das optisch halt nicht den Eindruck macht. Da muss man ja immer noch mal ein bisschen hingucken, wo man sich da befindet. Ja, also links die Hecke. Was sehen wir sozusagen? Also wir sehen, dass der Bodenkohlenstoff, der organische Kohlenstoff von ungefähr 3% deutlich am höchsten sozusagen in den Hecken vorhanden ist, im Gegensatz zu den anderen. Und die Kurve steil abfällt und sich ungefähr so auf 5 Meter dem Kohlenstoff der anderen, also der Geisterhecken und des Grünlandes annähert. Den Konzentrationen. Genau. Und wir sehen, dass es bei der Geisterhecke, also hier sehen wir, sagen Sie, ist das definitiv ein signifikanter Abfall. Bei der Geisterhecke sehen wir so einen kleinen Abfall sozusagen. Da startet das Ganze bei irgendwie was um die 1,8% oder sowas. Ein bisschen ähnlich hoch wie das aus den Grasstreifen, aber mit einem leicht negativen Trend und ist danach sogar unter dem vom Grünland. Und beim Grünland sehen wir eigentlich, dass es eher, nichts passiert. Also wir sehen keinen klaren Trend. Das ist eine einfache Linie. Und die bleibt halt stabil. Und was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, dass wir halt definitiv eine Kohlenstoffspeicherung haben in diesen Hecken und dass dieser Gradient aber eigentlich fast verschwunden ist. Also dass du noch einen kleinen Randeffekt hast bis zu diesen 5 Metern. Aber wenn wir sagen, die haben die Hecke in der Mitte gemessen und dann waren zum Beispiel 2 Meter, sollte ungefähr der Punkt gewesen sein, wo die Hecke in den Acker übergeht, dann hat man noch einen kleinen Effekt, wo sozusagen auch Streu hängen bleibt oder mit angeweht wird und nicht in die Hecke geht und sich der Kohlenstoff sozusagen auch da erhöht, die Konzentration. Aber beim Grünland sieht man diesen Effekt gar nicht. Da ist es völlig egal, ob das jetzt 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter, du auf dem Acker sozusagen dir die Kohlenstoffkonzentration anguckst, die ist ähnlich. Ne? Und bei den Geisterhecken sieht man halt, dass sie Mühe höher war mal in den Geisterhecken und aber tendenziell sogar noch abnimmt auf das Feld. Aber nicht signifikant. Ja. Damit hätten wir sozusagen diese räumlichen Muster einmal erklärt oder gesehen und wir sehen wieder, dass es sozusagen nur eine intakte Hecke oder eine vorhandene Hecke wirklich einen Einfluss hat.
Mhm.
Und dann?
Ja.
Ja.
Und jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, umso eingängiger ist diese Abbildung tatsächlich auch. Ich gebe mich geschlagen leer an der Stelle.
Also sie ist eigentlich, ja, wenn man sie einmal, glaube ich, gesehen hat und verstanden hat, ist sie sehr, sehr gut. Genau. Dann kommen wir zur dritten Frage, die wir vorhin noch gesagt haben. Wie viel Kohlenstoff wird eigentlich im Boden unter den Hecken gespeichert und wie viel ist verloren gegangen? Dafür gibt es leider keine schöne Abbildung, sondern sie haben das einfach berechnet und ich muss dich jetzt mit Zahlen quälen.
Geil.
Also die, genau, sie haben das aber für das ganze Gebiet berechnet sozusagen, also für die Bezirk ist das, glaube ich, was bei uns sozusagen so ein Landkreis wäre. Genau, dafür haben sie das sozusagen genommen und haben halt gesagt, was wäre, wenn heute alle Geisterhecken noch stehen würden, die seit 1960 sozusagen Kohlenstoff freisetzen. Und dann sagen sie, haben sie ungefähr 5000 Megagramm Kohlenstoff verloren.
Pro Hektar oder insgesamt?
Insgesamt haben sie es.
Okay.
Insgesamt.
Okay, jetzt ist das natürlich ziemlich fancy, immer von Megagramm zu sprechen, also Tonnen. 5000 Tonnen pro Hektar. Nee, 5000
Tonnen.
Ja, okay.
Genau. Dann haben sie gesagt, naja, wir müssen ja eigentlich die Biomasse noch mit berechnen, also das, was an Bäumen oben drauf steht und Sträuchern. Und da haben sie auch nochmal das Ganze berechnet. Das hat jetzt ein. Also sie haben gesagt, es geht die Wurzel mit ein, es geht das Alter der Bäume mit ein und was für ein Baum das ist. Dadurch hat es so eine große Streuung. Da haben sie sich ein paar Literaturwerten darauf bezogen. Und dann kommen sie auf irgendwas um die 8,7 Tonnen bis 33 Tonnen Kohlenstoff. Und wenn man das Ganze jetzt umrechnet in CO2-Äquivalente, also sie nehmen diese eine Tonne mal den Umrechnungsfaktor für CO2, also diese 3,67. Und dann hat man ja eine Tonne CO2. Und dann haben sie gesagt, dann entspricht das ungefähr 32 Tonnen bis 121.000 Tonnen CO2. Und das sind fast die Hälfte der jährlichen kommunalen Emissionen. Finde ich interessant, den Vergleich. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie viel CO2 das sozusagen ist.
Nicht zu vernachlässigen auf jeden Fall. Und macht man sich nicht so gewahr.
Genau. Ja, Genau, und dann haben sie das noch verglichen mit dem Waldkohlenstoffspeicher, den die Gemeinde so hat. Und da sind es ungefähr 5 bis 19%, wenn man das so gegenrechnet.
Ist da durch Geisterhecken sozusagen flöten gegangen.
Ja, also es ist schon wahnsinnig viel, wie viel da sozusagen verloren geht oder gegangen ist. Und wenn man das jetzt noch betrachtet unter dem Punkt, dass es die Karte ja, womit sie Geisterhecken kartiert haben, erst ab 1960 sozusagen war und man gar nicht weiß, was vorher passiert ist, also hatten wir noch viel, viel mehr Hecken sehr wahrscheinlich und nicht, also tendenziell ist es nicht wahrscheinlich, dass es vorher weniger gab, dann ist es ja wirklich nur Unterschätzung sogar noch von dem Kohlenstoff, was da flöten geht.
Ja, klar. Hätte ich ja gesagt, ne? Soldat James Ryan, die laufen permanent durch Hecken. Wenn ihr Call of Duty gespielt habt damals auf dem PC, auch überall Hecken, das waren sogar im also sozusagen auf den französischen Schlachtfeldern diese natürlichen Map-Begrenzungen, ja, alles voller Hecken. Das kann ich jetzt mal wirklich aus meiner Film- und Gaming-Vergangenheit sagen. Alles voller Hecken leer. Wenn wir das jetzt noch abschätzen würden, wie viele Hecken es früher mal gegeben hat, die dann auch noch weggefallen sind, kannst du gleich aufhören hier. Dann wird das nichts mehr mit dem Klimawandel.
Ja, also es sind wirklich erstaunliche Zahlen. Selbst wenn man die konservativste Schätzung nimmt, finde ich, sind das wirklich beachtliche Tonnen an CO2, die da freigesetzt wurden, einfach dadurch, dass bessere Landwirtschaft betrieben werden sollte oder effektivere. Ja, und da können wir jetzt ein kleines Plädoyer ranhängen, würde ich sagen. Hecken schützen und wenn sie neu pflanzen, auch erhalten. Und selbst wenn sie da nur 3 Jahre da sind, dann nützt es nichts, ne? Also wenn eine Hecke gepflanzt werden muss, dann muss das auch eine Hecke bleiben.
Ja.
Ansonsten funktioniert es nicht.
So, und jetzt komme ich. Ich mache jetzt mal einen Rant, ne? Also jetzt wird's, wenn ihr gerade Auto fahrt oder so, dann fahrt am besten mal auf den Standstreifen, schwere Maschinen ausschalten, jetzt geht's los. So, dann pass auf. Also auch mal bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das zum Beispiel in Belgien oder in Frankreich, wo der Soldat James Ryan gespielt hat, sehr viel anders ist. Ja. Ungefähr die Hälfte der Landesfläche für Landwirtschaft gebraucht sozusagen. Ne? Und das hatte ich auch schon gehört und gelesen und ab und zu mal drüber gesprochen, dass eben diese traditionellen Bewirtschaftungsformen, wie zum Beispiel auch die Strallobstwiese, ne, die heute mühsam aus EU-Geldern mal wieder gefördert wird an der einen oder anderen Stelle, ne? Das war ja mal Landschaftsbestandteil, unter anderem auch zur Zeit des Soldat James Ryan. Ich meine, hier eigentlich müssen wir endlich mal Magnete kriegen von diesen Filmstudios. Ne?
Ja. Den Film, der Film muss ich nicht schon
uns. Kommt also da rein. Sehr guter Film. Matt Damons großer Durchbruch. Und alle Filme mit Tom Hanks sind grundsätzlich zu empfehlen. Aber ich schweife ab. Es ist jedenfalls ungefähr die Hälfte der Landesfläche dafür verwendet. War früher mal anders. Warum? Landwirtschaft ist intensiviert, das hat auch viel mit Konsum zu tun. Ich will hier gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger aufmerken, ne? Aber wir haben in dieser heutigen Zeit der potenten Krisen ja auch ein bisschen diese Fähigkeit verloren, uns mal als Gesellschaft hinzusetzen und über unsere Landnutzung zu sprechen. Ne? Da könnte man ja zum Beispiel sagen, okay, wie viel dieser agrarisch produzierten Güter geht denn ja zum Beispiel für Futtermittel drauf, wo dann wieder Fleisch rangezüchtet wird, was sich Leute in den Kopf stecken. Und das ist in Ordnung, aber man müsste vielleicht mal über die Quantität sprechen, ja. Und wenn man das mal gesellschaftlich diskutieren würde, dann würde möglicherweise auch Fläche frei werden, dann könnten wir uns auf den Fleischpreis einigen und so weiter, Verursacherprinzip, ja. Ihr kennt diese ganzen Diskussionen. Da hätten wir vielleicht auch mal wieder Platz für Hecken, ja. Und Hecken, das habe ich auch gelernt, zum Beispiel von dem tollen Rubinga Schnögelrögel, liebe Grüße an der Stelle, der uns immer wieder erklärt, dass eben Habitatstrukturen eigentlich heterogener sein müssten. Ja, so ein riesiger Ackerschlacht, da wird immer von Agribiodiversität gesprochen und so, aber so eine Monokultur, so ein riesiger Ackerschlag und so, der ist halt nicht biodivers, sorry. Das kann man sich wünschen und wenn man dann da mal zufällig noch eine zweite Pflanzenart findet und so, dann ist das schön, ja. Aber das ist nicht biodivers, ne. Und eben diese heterogeneren Strukturen zu fördern, tatsächlich auch zum Beispiel durch Hecken, das sollte eigentlich ein Ziel sein, ja. Und deswegen, ich kriege jedes Mal einen Hals, wenn die Leute dann irgendwie wandern und dann stehen die da vor so einem riesigen Schlag an Monokultur und stehen dann davor und sagen, ach, diese schöne Kultur, mir ist es neulich auch passiert, Lea, beim Fahrradfahren in der Abendsonne so ein schönes Feld fotografiert und dann noch die Musik von der Hobbit drüber gelegt, ja, und schon hast du ein schönes Bild bei Instagram, ne? Aber das ja, ist einfach nicht die Realität, ne? Also so, das muss man auch mal so beim Namen nennen. Und deswegen dieses Plädoyer für die Hecke, was du hier heute mitgebracht hast, das ist ganz großartig. Und ich wäre auch für mehr Hecken. Du hast heckenbrütende Vögel, du hast irgendwelche komischen Falter, die ich alle nicht kenne und wo ich es ehrlich gesagt auch ziemlich spooky finde, was die so für Lebenszyklen haben, sich da in irgendwelche Blüten rein und dann werden die von Ameisen irgendwo hin transportiert und so. So eine kranke Scheiße. Aber das bringt die Natur halt mit sich. Ja, das ist halt so. Und deswegen einmal mehr ein Grund, wir haben es jetzt gehört, am Beispiel von Geisterhecken, am Beispiel von Grünstreifen und auch von bestehenden Hecken. Also die Hecke, wenn sie besteht, hat den größten Einfluss auf alle besprochenen Größen. Das ist, glaube ich, das, was ich mitnehme. Eine bestehende Hecke hat einen Effekt. Eine nicht mehr bestehende Hecke hat auch noch einen Effekt, aber der schwindet sehr schnell. Größenordnung 26 bis 49 Jahre war, glaube ich, die Spanne.
Ja, 59 hatten sie angeguckt. Aber also 26 Jahre, das ist ja nichts, ne? Also kurz mal aufgewachsen und mal studiert und dann ist es schon vorbei gewesen. Das dürfte
ungefähr dein Alter treffen, oder? Ist das so?
Ja, ich wollte es mal kurz angesprochen haben.
Ja, das ist nix, ne? Und deswegen zurück zur Hecke. Man kann ja vielleicht nochmal eine positive Note setzen am Ende, weil ich glaube, so schnell wird das im großen Kontext nichts, weil wir beschäftigen uns gesellschaftlich gerade mit anderen Themen aus verschiedenen Gründen. Aber vielleicht ist das ja auch ein Plädoyer, selbst mal eine Hecke zu etablieren, zum Beispiel im heimischen Garten, oder? Könnte ja auch nicht schaden.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Meter Hecke ist ein guter Meter Hecke.
Also es ist so, was weiß ich, ich glaube Buchshecken.
Und du hast jetzt natürlich auch viel über Biodiversität oder so gesprochen. Es hat natürlich auch einen Effekt auf die Infiltration im Boden, ne? Also wenn wir über Wasser reden, Hecken haben definitiv eine höhere Infiltration und können auch sowas wie Starkniederschläge oder solche Sachen. Deswegen werden sie ja auch für Erosionsmaßnahmen gepflanzt, sozusagen auch abmildern. Also es hat nicht nur den Biodiversitätseffekt, sondern auch den Wasserinfiltrationseffekt, den Kohlenstoffspeicherungseffekt, also ganz, ganz, ganz viele positive Effekte, die wir definitiv brauchen in unserer Monokultur-Agrarlandschaft. Ich möchte es nicht so negativ ausdrücken, es ist sehr wichtig.
Das ist auch, ja.
Du hast es aber... Du hast es aber richtig zusammengefasst.
Und das ist ja auch keine Kritik an diejenigen, die jetzt zum Beispiel ihre Flächen so bewirtschaften. Ne? Also das hat der Markt regelt und das ist derzeit so. Ne? Ich möchte aber gerne auch mal ein bisschen träumen dürfen. Und mein Traum ist tatsächlich, dass wir uns auch alle mehr mit Landnutzung und auch mit Landwirtschaft beschäftigen. Ich finde, wir sollten alle viel mehr Zugang dazu haben, wie unsere Nahrungsmittel eigentlich produziert werden, um das auch besser wertschätzen zu können. Und dann im nächsten Schritt halt auch über die Landnutzung zu sprechen. Was muss ich denn dem Landwirt oder der Landwirtin eigentlich Gutes tun, dass er oder sie zum Beispiel solche Heterogenitäten dann etablieren kann? Ne? Ich glaube, die machen das auch gerne, weil Landwirte haben einen sehr guten Draht zu ihren Flächen. Die wissen genau Bescheid. Ich habe mit so vielen Landwirten jetzt schon durch meine Geländearbeit gesprochen und die kannst du ja alles fragen. Kannst fragen, ja, wenn ich da hinten rumfahre, ist es da feucht im Herbst oder im Frühjahr? Wie ist denn das? Wie sind da jetzt die Torfmächtigkeiten und so weiter? Das können die dir sagen. Also die haben ja einen Draht einfach zu ihren Flächen, zu ihren Böden. Und kann mir niemand erzählen, dass der Landwirt, dem du vorschlägst, pass auf, wir geben dir jetzt Fördersumme XY. Und dafür machst du mehr Heterogenität, sorgst dafür, dass mehr Arten kommen, dass mehr Bodenkohlenstoff gespeichert wird, dass die Lagerungsdichte verringert ist, dass du Erosionsschutz hast und so. Kann mir niemand erzählen, dass ein Landwirt das nicht umsetzen würde. Ne? Also so, das soll gar nicht so klingen, also du, die bösen Landwirte. Aber das ist immer eine Frage des jeweiligen Anreizes. Und ich kann es voll verstehen, wenn man aus wirtschaftlichen Gründen in der heutigen Situation sagt, kann ich aber nicht. Ne? Oder nicht das.
Ja. Vielleicht noch hinzuzufügen, Landnutzungswechsel, so wie du ihn ja auch angesprochen hast, ist einer der zweitwichtigsten Treiber für den CO2-Anstieg, also gleich nach den fossilen Brennstoffen, habe ich gelesen. Einfach noch so als hinzu, also es ist wirklich, wirklich relevant, was wir machen mit der Fläche, die wir haben und wie wir sie nutzen, weil sie ist ja auch endlich, das muss man einfach so sagen.
Ja, das ist so, alles ist endlich, Lea, und zum Beispiel auch diese Folge, die...
Was eine krass, grandiose, ne?
Also heute
Überleitung.
Habe ich wirklich drauf. Schon Einleitung gut gepackt. Ne? Vielleicht sollte ich das mal beruflich machen. Irgendwie Lea, du hast mich auf jeden Fall sehr zum Nachdenken angeregt. Ich will vielleicht noch zur Gestaltung des Papers sagen. Also ich glaube, ich habe es nur überflogen. Ich glaube, es liest sich gut. Das scheint mir recht eingängig zu sein. Steht alles da, wo es soll. Das Ganze kriegt von mir 0,42 Markus Dotter weich. Und zwar, weil ich die Kombination tatsächlich aus diesem Sampling, aus diesen verschiedenen Plots und Fotos sehr gut finde. Das ist eingängig. Das
finde ich auch sehr, sehr positiv hervorzuheben. War, wenn man so einen Text liest und sich so ein Studiendesign vorstellen muss, dann ist es ja manchmal auch nicht so einfach, wenn dann da steht, die Proben und das und dort. Und somit war es wirklich sehr schön.
Abzüge gibt es aber definitiv bei den Boxplots, weil, Leute, es gibt Menschen mit Rot-Grün-Schwäche, nicht, dass ich dazugehöre, aber wie ich mal gesagt habe, was dann in Dunkel, Mittel und Hellgrün zu gestalten, weiß ich nicht, Digga. Da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten. Aber das nur mal am Rande. Wir sind ja ein bisschen nörgelig. Das ist ja hier wirklich, Meckern auf hohem Niveau. Es sind, glaube ich, schöne Abbildungen. Und Markus Dotterweich freut sich jetzt auch, weil der hat noch schönere gemacht. So, das ist dann immer in jeder Folge auch. Elia, du hast mich und die Hörerinnen und Hörer jetzt zum Nachdenken über Hecken angeregt. Dafür danke ich dir auf jeden Fall sehr. Und wem ich an dieser Stelle auch danken möchte, ist natürlich der Hörerinnenschaft, die uns regelmäßig oder unregelmäßig mal was in den Hut wirft. Und Kerstin. Wir sagen Kerstin danke. Kerstin, vielen Dank für deine, milde Gabe will ich gar nicht sagen, für deine tolle Gabe, die uns dabei hilft, uns technisch weiter auszustatten und zum Beispiel an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Jetzt hat uns aber vorgenommen, das nicht mehr so im Podcast breitzutreten, weil das nicht zeitlos ist. Aber in den sozialen Medien macht die Praktikantin Paula gerade ordentlich Werbung, wo man uns in Zukunft...
Grüße gehen raus an Paula. Paula ist eine tolle Praktikantin.
Paula. Wirklich großartige Arbeit. Und darüber erfahrt ihr auch, wo ihr den Zollcast möglicherweise in diesem Jahr so auf Tour erleben könnt. Jetzt nicht beim Podcasten, aber mit anderen tollen Utensilien, wie zum Beispiel einer Soundmap. Schöne Sache. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt gerne irgendwas loswerden, wollt Feedback dalassen, Anmerkungen oder auch Ideen, dann könnt ihr euch jederzeit an die E-Mail-Adresse info@zollcast.de wenden. Darüber hinaus sind wir auf verschiedenen sozialen Plattformen aktiv. Die Links dazu findet ihr immer im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch diesen Podcast auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hilft uns einfach auch in den Rankings weiter oben zu stehen und auch eure persönlichen Befindlichkeiten mal anderen mitzuteilen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, Lea. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Deckel drauf, oder?
Und wir können auch darauf hinweisen, die Hörerumfrage läuft noch bis zum Ende des Sommers. Damit ihr nach der Sommerpause, wenn ihr damit macht, können wir uns drauf einstellen und auf eure Themen eingehen, falls ihr welche habt oder euch
und
was auf dem Platz.
Und wir könnten mal einen schönen Gin Tonic auf uns trinken. Genau, das könnt ihr dann auch machen. Guter Hinweis. Und das war jetzt die hinweislastige, heckenlastige, geisterheckenlastige Zollcast-Folge 195 vom 3. Juni 2026. Und die Lea und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.